Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Herr Fahlefeld, grüße Gott.
Wir waren nach unserem letzten Gespräch beim Denken stehen geblieben, welche Bedeutung das Denken hat. Und Sie hatten schon angedeutet, dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben, das jetzt in Kürze veröffentlicht wird. Kopflos, das ist ein schöner Titel, Kopflos, warum wir den Verstand verlieren. Ich wollte noch eine kurze Geschichte zum Besten geben, die ich letztes Mal dann eben nicht sagen konnte, weil die Zeit zu Ende war. Und zwar war Ihre Frage, welche Bedeutung hat das Denken und wo ist bei mir in meinem Leben etwas eingetreten, wo ich gedacht habe, das Denken hat etwas ganz Eigenes und Besonderes. Und das ist natürlich familiär geprägt und von der Schule, aber ich hatte ein ganz einfaches Erlebnis, das ganz simpel, aber ganz süß ist. Und zwar, das war, als ich aufs Abitur zuging. Ich habe mein Abitur auf der deutschen Schule in Washington D.C. gemacht. Wir waren eine kleine Klasse, wir kannten alle unsere Lehrer. Die Lehrer, die da hinkommen, sind dann auch ein bisschen komischere Lehrer als die, die in deutschen Schulen sind, zwar beamtet, aber eben irgendwie haben die einen Impuls, weil sie eben ins Ausland gehen. Und das war ein Mathematiklehrer. Und der kam, wie mir auffiel, alle 3-4 Wochen mit einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd in die Klasse. Und irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal fragte ich ihn, also meldete mich und sagte, sagen Sie mal, warum sind Sie heute wieder so feierlich angezogen? Weil eigentlich war er recht schlumpfig, also im Sinne von halt ein normaler Lehrer. Aber dieser schwarze Anzug, weißes Hemd, ich weiß gar nicht, ob er einen Schlips trug, auf jeden Fall war er festlich gekleidet. Und dann sagte er, ich habe gestern ein mathematisches Problem gelöst und das feiere ich heute, indem ich mich festlich anziehe. Da habe ich zwei Sachen verstanden. Zum einen, dass es mathematische Probleme gibt. Ich war nie ein guter Schüler in Mathe, aber dass es Menschen gibt, die sich mathematische Probleme stellen und sich wahnsinnig freuen und feiern, wenn sie es gelöst haben. Das fand ich erstmal an sich faszinierend. Also es hat mich wirklich animiert, dann auch in Mathe besser zu werden, weil ich dachte, wenn ein Mensch mathematische Probleme so ernst nehmen kann, dann muss Mathematik ja irgendwas haben, was interessant ist, nämlich eine Problemlösungskompetenz, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich dieses kleine Erlebnis wieder vergessen, aber während meines Studiums ist mir das immer wieder eingefallen. Und ich weiß genau heute, wie es ist, wenn man sich ein Denkproblem stellt und es löst. Ich will gar nicht sagen, dass man Denkprobleme für immer und ewig lösen kann, also ewige Wahrheiten findet, weil das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ich kenne die Freude und das Festliche und das Feierliche, wenn man eben denkerisch ein Problem oder eine Aufgabe, die man sich gestellt hat, und ich bin ja kein Mathematiker, wenn man die löst oder einen Schritt weiterkommt. Das wollte ich noch so als Bild in den Raum stellen, weil das einfach ein schöner Ansatz von Menschen ist, wie wichtig das Denken für uns Menschen ist.
Und das Denken wird dann sozusagen mit dem Körper gefeiert, nicht? Weil ich meine, der schmückt dann den eigenen Körper. Also das gefällt mir, der Konnex mit der Körperlichkeit. Andere gießen sich ja ein Glas Wein ein. Das ist ja eine ganz andere Form von Körperlichkeit, wenn sie ein Problem gelöst haben zum Beispiel. Ne?
Ja.
Das ist auch eine Form zu feiern, aber letztlich gefällt mir das. Ich bin ja mit 16 von der Schule geflogen, weil ich...
Das haben Sie letztes Mal schon erwähnt und ich habe es hier auf meiner Liste stehen, Herr Bonelli, und wollte eh nachfragen, was heißt das, dass Sie von der Schule geflogen sind?
Ich war jünger als die anderen, ich war ein Septemberkind und damals war das noch legal oder möglich, dass die Septemberkinder noch in die Schule gehen, aber ich war halt teilweise ein halbes Jahr oder fast ein Jahr jünger als die anderen. Und ich war aus meiner Sicht heute, würde ich sagen, unreif und habe halt sehr viel Spaß gemacht und habe mich halt dann soziologisch in den Klassenkasperl verwandelt. War halt sehr frech, hatte die Lacher immer auf meiner Seite und das war halt nicht sehr schön für die Lehrer, was ich heute absolut nachvollziehen kann. Also ich hätte so ein Kind wahrscheinlich auch nicht sehr gut behandelt, weil ich halt wirklich mühsam war. Außerdem habe ich halt leider sehr wenig gelernt. Und ja, dann wurde ich entfernt. ganz einfach von...
Also nicht nur an der Klasse runtergestuft, sondern richtig von der Schule geflogen.
Genau, ich bin von der Schule geflogen, aber ich habe kein Jahr verloren. Das war mir wichtig. Mhm. Ich meine, ich war knapp dran, muss man sagen, weil guter Schüler war ich auch nicht. Aber es war das Benehmen. Also ich war so ein kleiner Revoluzer und Autorität war nicht ganz so meins. Also vor allem diese Pseudo-Autorität. Ich hatte ja relativ linke Lehrer. Ich bin ja 68 geboren. Das heißt, meine Lehrergeneration waren ja richtige 68er. Und die wollten nicht autoritär sein, aber waren dann umso autoritärer, nicht? Das war dann so dieses absurde Paradoxon, nicht? Also alles ist erlaubt, außer es stört den Lehrer. Also diese Lehrer waren für mich halt sehr unstimmig. Es gab auch so natürliche Autoritäten, aber die meisten waren auch sehr jung, so im Nachhinein betrachtet. Aber gut, ich bin fast 60, jetzt finde ich fast jeden jung. Das hat sich geändert. Ich fand früher alle alt und jetzt finde ich alle jung, aber das ist, glaube ich, die Subjektivität des Betrachters. Also, und es ist nicht so, dass ich sage, die Lehrer waren böse und ich war das Opfer. Also ich war definitiv kein Opfer. Und ich war schon ein Redelsführer und es geht für mich in Ordnung, dass ich da rausgeflogen bin und kam dann in eine andere Schule. Und dort war ich nicht überraschenderweise, aber ich war dann der beste Mathematik und deswegen, da wollte ich anknüpfen. Also in Mathematik, Physik und Chemie war ich der Beste der Klasse und habe mich dann leicht getan, hatte dann eine ganz andere Rolle als früher. Weil der Mathematiklehrer in der alten Schule hat mich wirklich gehasst und hat mich teilweise auch, sagen wir mal, nicht sehr nett behandelt und da war ich auch schlecht bei dem. Ne? Aber in der neuen, da wollte ich dann eigentlich Mathematik studieren sogar, dann in dieser Schule, in der neuen oder nach der neuen Schule, weil dort habe ich maturiert, also Abitur gemacht. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass es einfach total beglückend ist, wenn die mathematisch gesehen die Gleichung aufgeht, sagt man nicht. Also wenn das dann irgendwie alles seine Ordnung hat. Letztlich ist ja das mathematische Denken, das Schöne daran ist ja diese unfassbare Ordnung, die ja eigentlich auch die Wirklichkeit widerspiegelt. Mathematik ist ja irgendeine Form von Wirklichkeit. Es ist eine sehr abstrakte Wirklichkeit, aber es repräsentiert ja auch das Denken, also das 1 und 1, 2 ist, das ist ja die Natur, nicht? Also ist natürlich auch Definitionssache. Und die Verbindung zwischen Mathematik und Philosophie hat mich unendlich beglückt. Also ich wollte eigentlich was machen mit Mathematik und Philosophie. Dann bin ich Psychiater geworden, das ist natürlich ein bisschen was anderes.
Ja. Aber obwohl Sie da ja auch sehr viel Statistik machen müssen. Ich weiß bei mir, ich hatte auch 2 Semester Psychologie, da muss man sehr viel Statistik erstmal lernen, bevor man überhaupt sozusagen in das freudsche Element der Psychologie hineinkommt.
Das stimmt, aber ich habe ja Medizin studiert. Der Psychiater studiert ja Medizin und der Psychologe studiert Psychologie. Das ist ja der große Unterschied zwischen den beiden. Aber Statistik muss ich dann viel lernen, weil ich ja relativ viel wissenschaftlich gearbeitet habe und da muss man halt seine Studien dann auch rechnen und die habe ich selber gerechnet und das war auch schön. Aber jetzt zurück zu dieser Logik. Innerhalb der Philosophie hat mich die Logik am meisten begeistert. Also dieses Evidente, nicht? Also dass etwas evident ist und was mich auch beeindruckt hat innerhalb dieser zweiten Klasse, wo ich dann gelandet bin, ist, dass Dinge, die ich sofort verstanden habe, für manche meiner Mitschüler einfach nicht verständlich war. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal, glaube ich, sogar gesagt habe, ich verstehe nicht, was man daran nicht verstehen kann. Und das, an den Satz erinnere ich mich, weil das so echt und authentisch war. Ich meine, es kann jetzt auch überheblich rüberkommen, aber es war für mich wirklich echt. Ich habe versucht, dem das zu erklären und irgendwo hatte der eine Blockade, die ich nicht entdeckt habe. Deswegen verstehe ich diesen Mathematiklehrer so, der sich dann anzieht, wenn er dann irgendwie überlegt, weil das war dann plötzlich so reizvoll für mich auch zu sagen, jetzt löse ich noch diese Gleichung und versuche das hinzukriegen. Und wenn die Gleichung, wie gesagt, aufgegangen ist, wenn das dann in sich stimmig war, das war ein Glücksgefühl. Und heute ist das dann eher in der Philosophie und Psychologie, wenn sich die Dinge vernetzen. Ich habe zum Beispiel in meinem neuen Buch das Denken beschrieben, dann habe ich begonnen halt, ich habe das Buch langsam entwickelt, die Denkstörungen der heutigen Zeit, Wokismus muss da natürlich rein und die Pädagogik, also sozusagen diese ideologische Pädagogik und das demografische Denkstörungen, habe ich 5 Denkstörungen entwickelt, einfach so phänomenologisch und plötzlich sehe ich bei Aristoteles die dianoetischen Tugenden, das sind genau 5. und die passen zusammen. Und das war für mich ein ganz großes Glücksgefühl, mein letztes intellektuelles Glücksgefühl, wie sehr das zusammenpasst. Und dann habe ich halt die Literatur recherchiert, zum Beispiel die psychoanalytische Literatur, und habe gemerkt, dass da schon so viele Vorarbeiten sind zu dem, was ich beobachte und was ich sehe. Sie haben das letzte Mal das schon erwähnt, dieses intellektuelle Glücksgefühl. Aber ich glaube, deswegen machen Menschen Philosophie, weil sie glücklich sind an der Wahrheit. Weil das ist meine steile Behauptung als Neurowissenschaftler, ist, das Gehirn ist für die Wirklichkeit gebaut. Und die Übereinstimmung einer Aussage und eines Gedankens mit der Wirklichkeit ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht nicht nur frei, das sowieso, das ist biblisch und das ist auch wahr, psychologisch gesehen, aber sie macht auch glücklich. Also zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, das ist einfach ein Glücksgefühl, ein intellektuelles Glücksgefühl.
Ja, finde ich sehr schön, kann ich sehr gut mitgehen. Ich will Ihnen trotzdem einen Hinweis geben und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, Sie haben ja ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch Pathologie des Denkens, wo Sie auch gerade den Vokismus aufgeführt haben, weil die Frage, die Sie sich gestellt haben als Student, wie kann man das denn nicht verstehen? Ich möchte einen Hinweis geben und den habe ich, ich habe recht lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Um ehrlich zu sein, erst als ich verheiratet bin mit einer Frau, die ganz anders denkt als ich. Und da habe ich verstanden, dass es zwei verschiedene Denkströmungen gibt. Und Sie haben gerade Aristoteles erwähnt. Es gibt zu Aristoteles noch den Gegendenker, den Vordenker könnte man sagen, oder Mitdenker, nämlich Platon. Ja. Und Platon ist ein bildhafter Denker. Und Aristoteles ist ein analytischer Denker. Und eigentlich ist jeder Mensch, der mir begegnet ist, entweder der platonischen Schule anhängig oder der aristotelischen. Damit meine ich, ohne es zu wissen, man muss gar nicht Aristoteles oder Platon studiert haben, man ist entweder ein Bilddenker oder ein Logosdenker, Rationaldenker, Kategoriendenker wie Aristoteles. Das sind die beiden großen Unterschiede. Der Aristoteliker neigt immer mehr dazu, in die Mathematik zu gehen, weil das eben das Logischste und Sinnvollste für ihn ist, weil dort alles richtig und logisch aufgebaut ist. Der Platoniker dagegen, der ist dann irgendwie auch immer mehr fast der religiöse Mensch, weil dieses Bildhafte, wie es ja in der Bibel letztlich ein ungeheures Bild geschaffen wurde, in der Bibel oder mit der Bibel, dass sich dort der Platoniker ein bisschen wohler fühlt. Ich habe das gemerkt, weil meine Frau ist eine ganz klassische Aristotelikerin. Und ich bin ein ganz klassischer Platoniker. Das bildet man natürlich mit der Zeit aus. Aber ich bin ein Bilddenker. Ich liebe Bilder. Und Platon hat ja diese großartigen Bilder von Mann- und Frauwesen oder Höhlengleichnis und so. Das war ein reines Bilddenken, das trotzdem ganz logisch war. Es geht gar nicht darum, dass das eine emotional ist und falsch und das andere dafür das Richtige und Rationale, sondern Platon hat eigentlich die Vorbereitung geleistet, auf der Aristoteles dann schließlich schaffen konnte. Und meine Frau ist eine reine mathematisch denkende Person. Die macht Listen, die liebt Excel-Tabellen, die findet es toll, sich in Zahlen zu bewegen. Und wenn ich zum Beispiel schreibe und ihr mein Manuskript gebe, versteht sie erstmal gar nicht, wie ich denke. Und da kommt dieser Satz, ich verstehe überhaupt nicht, wieso man das nicht versteht, ist auf beiden Seiten sozusagen so ein Kommunikationshindernis und gleichzeitig, weil wir uns eben lieben, können wir uns trotzdem immer wieder annähern. Natürlich kann ich sagen, ich verachte sie, aber damit meine ich jetzt nicht meine Frau, sondern diese Art zu denken, weil ich sie für zu rational halte, muss dann aber eben auch feststellen, dass diese Art Verachtung meine Frau für mein Denken eben auch hat. Ich würde es eher nennen, eine Form von Nichtverständnis. Und trotzdem, wenn man sich aufeinander zubewegt, ich kann den Aristoteliker komplett verstehen. Und ich hoffe auch, dass die Aristoteliker mich verstehen als bildhaften Platoniker sozusagen. Aber eigentlich ist jeder Mensch entweder ein Bilddenker oder ein Wortdenker.
Bilddenker oder ein Wortdenker oder Zahlendenker. Ich meine, was mir dazu einfällt, ist halt Augustinus und Thomas von Aquin, nicht? Die sind ja dann auch irgendwie Äquivalente in dem Sinn, nicht? Also Augustinus ist der Platoniker.
Genau.
Bilddenker, absolut. Der hat ja ganz starke Bilder gemalt. Ne? Also teilweise Zitate, die ja in sich nicht schwer logisch sind, aber die Erkenntnis sehr, sehr erreichen. Zum Beispiel Gott ist uns näher als wir uns selbst. Das ist ein Zitat, das finde ich einfach. Auf der anderen Seite Thomas von Aquin, der halt extreme Systeme gebastelt hat, die ganze Scholastik aufgebaut hat.
Genau.
Und ja. Aber auch genial auf seine Weise, das verstehe ich schon. Aber da müssen wir jetzt hineinbringen, das männliche und weibliche Denken, weil Sie haben Ihre Frau erwähnt als ihr, Sie sagen Wortdenker.
Ja.
Und Bilddenker.
Man könnte auch sagen, als männlicher Denker. Habe ich überhaupt kein Problem. Meine Frau denkt viel männlicher als ich. Ja,
ja, aber gerade, wenn Sie gerade Wortdenker sagen, weil Frauen sind ja viel stärker in der Sprache als Männer. Da gibt es ja, ja ganz faszinierende Studien. Was mich auch wieder wundert, weil es so viele männliche Schriftsteller gibt, aber in den Studien, also was weiß ich, die ganzen Fähigkeiten, also Wortfindungen und die ganzen California Verbal Learning Tests zum Beispiel, also dass man Wörter lernt, nicht? Das ist, da sind Frauen den Männern schon überraschend überlegen. Die ganzen Formulierungen, besonders eben die Emotionalität, formulieren, das können Frauen viel besser als Männer. Ja. Aber ja. Wahrscheinlich sind Frauen schon eher näher dem Bild, das kann man jetzt schon formulieren. Also wenn ich jetzt für die Frauen ein Wort sagen müsste für das Denken, dann würde ich sagen Empathie. Also sie können sich einfach gut einfühlen, sie sind sehr nah am Du, sie können sich auch in Gruppen besser eingliedern. Es gibt junge Mädchen, gibt Studien, die zeigen, dass junge Mädchen schon viel, viel früher als die Buben spüren, was ein soziales Fettnäpfchen ist, also was man nicht tut. Nicht? Deswegen tun sie sich auch leichter, sich in eine Gruppe zu integrieren, aber sie neigen dann halt auch dazu, sich anzupassen. Nicht? Dass Frauen sind viel freundlicher psychologisch gesehen als Männer. Bei Männern würde ich beim Denken die Systematisierungsfähigkeit, ja, da gibt es auch sehr schöne Studien, die zeigen, dass Männer sehr gerne Systeme bauen. Das wäre das Aristotelische. Also dieses sozusagen eine große Theorie bauen um irgendwas herum und versuchen, die Wirklichkeit in die Theorie einzufangen, was nie ganz gelingt, weil die Wirklichkeit immer komplexer ist als die menschliche Vernunft. Aber zumindest ist da mal ein... steht dann einmal zumindest ein Erklärungsmodell. Also Maschinen sind zum Beispiel so ein menschliches System, aber es wäre auch eine Erklärung, warum selbst in der Psychologie, wo es so viele Frauen gibt und so wenige Männer, dann doch männliche Systeme gelten. Das Freudsche System ist ja eine männliche Strukturierung oder Adler, Frankl. Sicher gibt es Anna Freud, aber die Frauen haben weniger Systeme gebaut, auch in der Psychologie hin. Also aber wahrscheinlich ist das, könnte man da Aristoteles dazu sagen.
Das ist ja wie ein Zauberwürfel. Die Unterteilung in Aristoteliker und Platoniker ist natürlich erstmal sehr rudimentär. Ich glaube, jeder neigt zu der einen oder der anderen Denkschule, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass Männer vorherrschend sind, dann eben auch im universitären Betrieb oder im Wissenschaftsbetrieb, was jetzt Systeme angeht, hat, glaube ich, auch etwas mit der Intelligenzverteilung zu tun. Weil man sagt ja, Männer und Frauen seien ähnlich von der Intelligenzverteilung, sogar Frauen eigentlich im Durchschnitt in Anführungsstrichen intelligenter. Aber die Ausschläge nach oben sind bei Männern erheblicher. Das heißt, wenn man wirklich so in diesen IQ-Bereich von 160, 170 kommt oder über 150, dann sind da wiederum mehr Männer anwesend. Und ich glaube, dass dieses ganze universitäre, wissenschaftliche, die Systeme, die sind dadurch eher männlich geprägt, weil sich Frauen im Durchschnittsbereich der Intelligenz viel besser bewegen und da eigentlich höhere Fähigkeiten haben. Sie haben gerade auch Empathie genannt. Also das war mal eine sehr schöne Studie, die ich las, warum es gesagt wird, Männer seien intelligenter, weil das stimmt nicht. Aber die Ausschläge von Männern sind höher. Aber eben, das muss man dazu sagen, die Niederschläge nach unten eben auch.
Also da, darf ich als Neurowissenschaftler das kurz erklären, weil Sie haben ganz recht, das ist ganz richtig, es sind zwei gaußsche Verteilungskurven und beide haben den Peak bei 100, aber die männliche gaußsche Verteilungskurve ist viel flacher. Bedeutet, dass es viel mehr Genies gibt und viel mehr Vollidioten, nicht? Und während die Frau, die gaußsche Verteilungskurve von Männern ist viel höher, aber geht nicht so weit nach links und rechts. Das heißt, es gibt weniger Idiotinnen und weniger weibliche Genies. Und das ist das Dilemma. Das ist eine Entdeckung von einer weiblichen Kollegin. Also das heißt, man darf es sogar sagen, es ist jetzt kein Sexismus. Und das ist natürlich eine Erklärung für das, was Sie da sagen. Aber da gibt es auch viele andere Argumente. warum sozusagen die Superspezialisten oft männlich sind, weil eben dieses systematische Denken ja nicht nur Intelligenz bedeuten, sondern auch die Freude daran, sich im Detail zu verlieren. Das ist typisch männlich. Während Frauen immer den Zug zum Leben haben und zum Generellen und zum Allgemeinen. Und deswegen ist die weibliche Intelligenz ja viel bodenständiger und viel empathischer und damit auch lebensnäher als die männliche, nicht? Also ein Mann ist glücklich, wenn er Spezialist ist für die linke Vorderhufe eines, ich weiß nicht, eines seltenen Rindes da auf irgendeiner Steppe, was auch immer, ja, oder der Tsetsefliege oder was auch immer, also sozusagen ein Spezialgebiet, das keiner braucht. Also im Grunde weiß dann der Spezialist alles von einem ganz, ganz, ganz kleinen Teilbereich, der im Grunde niemanden interessiert. Also ich bin ja Spezialist für Corey Huntington und da habe ich einen Spezialist auf die Therapie und da auf die Neuroleptika. Und ich meine, es wird halt dann immer enger, nicht? Und am Ende habe ich halt bemerkt, wenn ich einen Spezialartikel schreibe, dann ist das natürlich in einer wichtigen Zeitschrift ganz hoch oben, aber am Ende liest es keiner, weil es auch keiner mehr versteht. Deswegen habe ich begonnen, auch allgemeine Bücher zu schreiben. Und die Frau hat eher so die Begabung, eben das mit dem Leben in Verbindung zu setzen, dass Männer prinzipiell intelligenter sind, ist ohnehin nicht wahr. Es gibt einerseits mehr Genies, aber viele von diesen Genies sind auch nicht wirklich lebensfähig. Nicht? Also es gibt ja diesen schönen Film Beautiful Mind, der das auch irgendwie sehr schön dokumentiert, wobei dieser spezielle Fall ja dann gekippt ist in die Schizophrenie. Aber weiß nicht, ob Sie den Film kennen, Beautiful Mind.
Natürlich, ja, ja.
Ja, aber da zeigt schon am Anfang, dass der halt ein super Genie ist, aber halt nicht echt lebensfähig ein bisschen. Und sie kommt dann in sein Leben und also die Annäherung ist dann auch etwas tollpatschig, weil er eben auch ganz lustige Sachen dann sagt. Aber am Ende bringt sie ihn auf den Boden. Leider erkrankt er dann an Schizophrenie und was ja nicht notwendigerweise der Fall ist. Es gibt ja auch nicht mehr männliche als weibliche Schizophrene. Und deswegen wäre das nicht typisch. Aber typisch ist dieses Bild, das gezeichnet wird von diesem männlichen Genie, der aber sozusagen so auf dem sozialen Parkett ständig ausrutscht.
Ja, sehr gut. Wobei jetzt vor wenigen Jahren, das muss unter der Corona-Zeit gewesen sein, gab es auch diesen Film über die Schachspielerin. Auch ein ganz toller Film, wo eine Frau mal sozusagen ein Schachgenie war. Keiner glaubte ihr, keiner wollte gegen sie im Schach antreten, aber sie hat sie alle weggeschlagen. Das war wirklich ein Fall aus den 50er Jahren. Deswegen also diese Verteilung, die wir gerade besprochen haben, die gilt immer für alle und für keinen. Das finde ich immer ganz wichtig. Das ist übrigens bei aller Statistik, finde ich, das Entscheidende, dass das nicht für den Einzelnen gilt. Es gibt eben auch bei Frauen Ausreißer. Aber ich will nochmal auf einen Gedanken zurück. Aristoteles und Platon, und gar nicht jetzt historisch-philosophisch oder so, aber eigentlich, um es mal so auf den Punkt zu bringen, ist unser Denken, wie wir es kennen, ganz jung. Es ist überhaupt nicht alt. Also wenn man jetzt die griechische Schule 2500 Jahre zurückdatiert, dann ist das moderne Denken, wie wir es heute anwenden, was für uns evident ist, 2500 Jahre alt. Vorher, glaube ich, gab es das in dieser Form nicht. Und ich finde es immer faszinierend, wenn wir zum Beispiel an den Satz des Pythagoras denken, ist ja gleiche Zeit, für uns heutige. Ist das völlig selbstverständlich, dass wir den in der dritten oder vierten Klasse schon lernen, weil der für uns nachvollziehbar ist. Während er, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Jahre Menschheitsgeschichte benötigte, bis ihn jemand ja entdeckte oder erfand, das weiß ich gar nicht. Also das ist ja auch das Faszinierende am Denken. Das Denken fügt der Welt nichts hinzu und trotzdem braucht es den, der es erfindet oder der es herausfindet. Also dieses Finden des richtigen Gedankens ist ja auch ein faszinierendes Ding. Also als wäre, er hätte es ja nicht selbst gemacht, aber er hat es entdeckt, sagen wir so. Und dieser Satz des Pythagoras, der durchzieht ja unser ganzes Leben, also die gesamte Mathematik, die daraufhin entstanden ist, die ja bis in den Computer hineinwirkt, die ist nicht alt. Also die ist 2500 Jahre alt. Und ich finde, da ist etwas, das vergessen wir, wenn wir denken immer, dass es erstens eine Fähigkeit ist, die ungeheuer jung ist, also wo die Menschheit einen Sprung gemacht hat durch das Denken. In diesem Sprung stehen wir ja immer noch. Und zum anderen, dass das Denken etwas abgelöst hat, auch das vergessen wir und das finde ich ganz großartig am Denken, etwas abgelöst hat, was vorher ja bei Propheten oder für Auguren galt, nämlich die Zukunft vorhersagen zu können. Das Denken kann die Zukunft vorhersagen. Und das ist etwas, das früher, ich will es gar nicht sagen, religiös konnotiert war, aber es war immer so von den Eingeweihten geschützt, dieses Zukunftsvorhersagen, Prophetien treffen. Heute kann das Denken das machen. Und das kann jeder Einzelne nachvollziehen. Also man steht dann ein,
das meinte ich. Vorhersagen kann das Denken, Zukunft vorhersagen.
Ja, ja, und schauen Sie, wenn Sie Billard spielen, allein das Prinzip von Ursache-Wirkung, das gab es ja in diesen archaischen Zeiten nicht. In archaischen Zeiten dachte man, ich sag mal, wenn irgendwas passiert, dass es dann die Geister waren oder die Ahnen, also dass irgendetwas Übersinnliches der Grund dafür war, warum es passierte. Heute stehen wir vor einem Billardtisch, das ist immer ein schönes Beispiel, und können eine Kugel mit einem Kö anstoßen, die dann die entgegengesetzte Kugel ins übernächste Loch transportiert. Und diese Fähigkeit durch ein Ursache-Wirkungsprinzip sozusagen ausrechnen oder im Falle des Billards ist es ja kein Rechnen, sondern ja, erblicken, erschauen zu können, wie die Zukunft gleich passieren wird. Das ist eine ungeheure Fähigkeit, ja, die wir zu gering schätzen. Die können wir gar nicht richtig in jedem Moment des Denkens erfüllen, weil es wirklich fast was Universales ist. Also ich würde sagen, ich will gar nicht das negativ bewerten, Monströses, aber es ist ein ungeheurer Universalstrom, in dem wir da drin stecken mit dem Denken. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese alten Auguren, Medizinmänner etc., die alten Eingeweihten verschwunden sind, weil das Denken in jeden Einzelnen gezogen ist als Fähigkeit.
Also ich hänge noch immer bei der Schauspielerin, weil das mir auffällt in den Filmen der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Das ist ja ein Film aus dem Jahr 2009 und der ist nicht historisch, der ist rein fiktiv. Und es fällt mir ohnehin auf, dass bei den neueren Filmen Frauen immer mehr in Männeraufgaben schlüpfen. Also ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, also oder reingeschaut. Zum Beispiel dieses neue Herr der Ringe von Amazon, da verprügeln halt Frauen massenweise Männer. Und das ist extrem unbefriedigend, weil das halt so nicht stimmt. Ja, da ist ein Störgefühl da. Und ich sehe da auch schon ein bisschen Propaganda. Also gerade beim Schach, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich ein Mann-Frau-Buch geschrieben habe. Ich glaube, von den Top 100, da gibt es 2 Frauen drinnen. Also 100 Männer oder 98 Männer und 2 Frauen, wenn überhaupt. Oder 150 oder was auch immer. Also Schach ist ein typisch männliches Spiel, das, also jetzt nicht wegen Körperkraft logischerweise, sondern einfach das dem männlichen Abstraktionsdenken entgegenkommt. Interessanterweise sind die Computer jetzt schon besser als die Männer. Aber die Männer sind einfach besser als die Frauen und das ist auch jetzt nicht schlimm. Ich meine, man braucht ja auch Schachspiel nicht fürs Leben, weil es eben diese gaußsche Verteilungskurve gibt und weil eben Männer besser abstrahieren können. Und da gebe ich Ihnen schon recht. So als Wissenschaftler habe ich da auch wieder wenig Verständnis für diese Diskussion. Aber ich kenne doch eine Frau, die das auch kann. Ja, eh, klar. Das ist ja die gaußsche Verteilungskurve besagt. Ja, es gibt wenige, die sozusagen besser sind und viele, die mittel sind und wenige, die dann wieder schlecht sind. Das ist gaußsche Verteilungskurve. Und deswegen natürlich gibt es Frauen, die auch super Schach spielen können und die auch mal einen Mann verprügeln können. Aber eine Gladiatorin wird nie einen Gladiator schlagen, nicht? Das geht sich halt nicht aus oder eine, so solche Sachen, nicht? Deswegen gibt es ja bei Olympia Männer boxen und Frauen boxen, nicht? Weil das ist ja auch gerecht so und das ist ja auch ganz was anderes. Aber das ist in der Kognition eben auch so und genau Schachspielen zeigt das ja sehr schön. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass Frauen den Männern unterlegen sind, sondern sie können halt schlechter Schach spielen, aber dafür können sie andere Sachen viel besser. Also diese Tendenz zu sagen, die können im Grunde alles gleich, Männer und Frauen, ist ja so ein unfassbarer Blödsinn, der ja auch ganz weit weg ist von Evidenz. Ne? Genau. Wenn wir an eine Frau denken, dann denken wir nicht in erster Linie an Schachspielen, dann denken wir eher an Empathie oder Frauen haben einen unheimlichen Sinn für das Leben zum Beispiel oder auch für Schönheit. Ne? Dass Frauen sich zum Beispiel in allen Kulturen schön machen, fasziniert mich als Psychiater extrem, nicht, dass es das erstens immer schon gab und dass das zweitens in allen Kulturen so ist, dass das nicht eine Erfindung von irgendeiner spezial repressiven Kultur ist, die die Frauen unterdrücken wollten, dass die Frauen halt schön sein müssen, sondern dass das offensichtlich sehr nah mit dem weiblichen Wesen zusammenhängt. Und ich weiß schon, dass das jetzt politisch vielleicht gefährlich oder nicht ganz korrekt ist, aber ich möchte darüber mal nachdenken, über dieses Evidente, dass ein Mann normalerweise nicht so sehr das Bedürfnis hat, sich schön zu machen. Das sieht man ja auch bei den Kindern schon. Ich meine, wir haben ja nur Buben bis jetzt. Jetzt kommt das erste Mädchen, aber die ist noch im Bauch. Aber alle sagen uns, die Mädchen haben, ihr werdet sehen, die wird sich dann Zöpfchen flechten und mit Puppen spielen und dann wird Rosa einziehen und so weiter. Aber die hat auch das genuine Interesse, sich eben schön zu machen und dem Papa zu gefallen. Also ich finde es so faszinierend, dass Männer und Frauen so anders denken, aber das ist jetzt, ich habe da jetzt nur wegen dieser Schachspielerin, wollte ich das noch irgendwie erwähnen, weil mir scheint, da ist ein bisschen eine Propaganda im Spiel zu sagen, ja, Frauen können genauso gut Männer verprügeln. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken, weil am Ende macht da seine Frau halt auch nicht stärker.
Also man würde mich völlig missverstehen, wenn ich jetzt sagen würde, eine weibliche Schachspielerin zeigt eben, dass Frauen ja auch nicht doof sind. Aber das ist ja völliger Quatsch. Also dass es diese Ausschläge überall gibt, also in jedem Geschlecht auch und in jeder Kultur auch, das ist evident. Aber dass daraus eine Ideologie gemacht wird und gezeigt wird, ja, aber wir Frauen können es eben auch, das ist wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Um ganz ehrlich zu sein, ignoriere ich sowas gerne, weil dafür habe ich auch eine zu klare Meinung. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dass Frauen auch Männer verprügeln können. Es gibt diesen wunderbaren Fall von einer Frau, die im Tennis einen Mann geschlagen hat. Das war alles gefaked. Und wenn heute die männlichen Ü16-Spieler einer Nationsauswahl gegen die Nationalmannschaft der Frauen antreten, verlieren die Frauen 7-0. Also man sieht daran, dass es bestimmte Fähigkeiten gibt. Das hat mit der Intelligenz ja nichts zu tun, sondern einfach damit, dass, glaube ich, der Mann in einem ja härteren Körper lebt. Damit meine ich, dass die gesamte Muskelentwicklung, die bei Frauen ganz anders ist als bei Männern, eben bei Männern zu einem etwas verhärteten Leib führt, weswegen, ich sag's mal ein bisschen auf den Punkt, die Seele sich in diesen härteren Leib größere Schwierigkeiten hat zu integrieren. Deswegen wirkt der Mann immer, ja, zwar körperlich stark, aber seelisch auch immer ein bisschen arm. Das ist ja das Lustige. Der Mann mag körperlich, hier der Macho und ein körperlich starke Mann, dann weiß man, na, kommt die Seele da wirklich mit in dieser eindrucksvollen Oberfläche? Während die Frau, und ich glaube, das ist auch der Grund, Sie hatten es gerade angesprochen, die Frau macht sich gerne hübsch. Und das ist ja erstmal interessant, dass es nur im Menschenreich gilt. Im Tierreich ist es ja genau umgekehrt. Das heißt, ja, die Kulturentwicklung des Menschseins zeigt ja das schon, dass man sozusagen eine Umstülpung oder eine Spiegelung erfährt, weil im Tierreich macht sich das Männchen hübsch, um die Frau zu bekommen. Und im Menschenreich ist es genau anders, auch wenn das Paarungsverhalten bei Menschen dann doch wieder ein bisschen tierischer ist, also im Sinne von, dass die Frau dann doch auch auswählt. Genau, und die Frau hat einen weicheren Leib, und zwar ganz physisch. Also, und das gilt auch wieder für alle und für keinen, aber es ist statistisch doch ganz klar, dass die Muskelmasse der Frau viel geringer ist als die des Mannes. Und deswegen hat die Frau auch die Möglichkeit, dass ihre Seele den gesamten Körper ergreifen kann. Und das kann man sogar, ich habe einen Jungen und ein Mädchen als Kinder, die sind natürlich jetzt erwachsen, aber mein Mädchen hatte überhaupt kein Problem mit ihrer, ich nenne es jetzt mal einfach, mit ihrem Inkarnationsvorgang, während die Jungs dazu neigen, ja, Koliken zu haben, irgendwann dann, also auch in der gesamten Entwicklung, zu lange Arme zu kriegen und so. Also dieses Unharmonische des Jungen ist viel offensichtlicher. Ja. Die Frau oder das Mädchen hat irgendwie eine sanftere Hineinentwicklung in die Welt. Und gleichzeitig kommt dann eben etwas, was vielleicht in unseren Zeiten dann als nicht schön gilt, eben Fettablagerungen, Brüste etc., was dann wiederum zu Problemen führt, die Männer nicht haben. Aber das sind wiederum zwei ganz verschiedene Sachen, weil ich glaube, die inkarnatorische Entwicklung des weiblichen Geschlechts ist sanfter, harmonischer als die des männlichen Geschlechts.
Also das ist ja wahnsinnig spannend, was Sie da sagen. Das ist so ein schöner, wie soll ich sagen, platonischer Gedanke.
Genau, ja, absolut.
Ja, das ist sehr platonisch. Aber jetzt müssen wir noch genauer sagen, was das ist. Also der Mann in dem harten Körper, wo sich die Seele schwer tut, da hineinzukommen, und die Frau mit dem weichen Körper. Seele ist ja eigentlich das Lebensprinzip des Menschen, nicht? Also beseelt sind ja die Pflanzen, die Tiere und die Menschen mit einer unterschiedlichen Seele, aber doch Seele, und die unbelebte Natur ist eben nicht beseelt, aber sie meinen jetzt Seele in einem anderen Sinn wahrscheinlich, weil ich würde dazu eher Psyche sagen. Ich würde eher sagen, also um jetzt dasselbe zu beschreiben, wie Sie mit meinen Worten, dass die weibliche Psyche näher ist an der Körperlichkeit und mehr eins mit der Körperlichkeit. Natürlich ist der weibliche Körper ja auch durch eben den Zyklus und überhaupt, das ist einfach viel lebensnäher. Mir gefällt ja auch dieses Bild des Rocks, der ja so eine Erdverbundenheit signalisiert, nicht? Das geht ja so auseinander und verschmilzt so mit der Erde, nicht? Während der Mann eher so kopflastig dasteht mit den Hosen, nicht? Aber das ist jetzt nur so ein kleines wieder Bild, weil sie Bilder gerne haben. Ich habe auch Bilder gern. Aber prinzipiell kann ich damit viel anfangen, dass Frauen näher an ihrer Körperlichkeit sind und sich normalerweise sich selbst besser spüren als Männer. Was erklärt, warum ein Mann überhaupt in den Krieg ziehen kann? Weil der muss ja auch fern von seinem Leben sein. Ja, das ist ja völlig unverständlich. Ich habe das nie genau verstanden, wie man überhaupt in den Krieg ziehen kann und sich dann erschießen lässt oder sowas. Das ist ja vollkommen irre. Das ist ja wieder jeden Lebenstrieb. Und Männer können auch besser eben Schmerzen wegschalten oder Schlafmangel oder was auch immer. Es heißt natürlich immer, eine Geburt wird ein Mann nicht überleben. Ja, gut, klar, weil er ja dafür anatomisch nicht gebaut ist. Also das ist jetzt für mich ein schwaches Argument. Aber prinzipiell ist ein Mann eher, wie soll ich sagen, für Katastrophen oder Extremfälle gebaut als Frauen, aber hat den Nachteil, dass er eben das besser eben wegdrücken kann, zum Beispiel was er im Krieg erlebt hat, aber dass er sonst irgendwie nicht so nah am Leben ist wie eben die Frau, die eben das Leben, wie soll ich sagen, fast repräsentiert, oder die das Leben, sie gibt auch das Leben, nicht? Also insofern kann ich mit dem, was Sie da sagen, viel anfangen, aber ich weiß nicht, ob jetzt Seele, also vielleicht können Sie das noch erklären, wie Sie es genau meinen mit Seele, weil Seele auf Griechisch heißt ja ohnehin Psyche, aber wir Psychiater meinen unter Psyche nicht genau das, was die Philosophen unter Seele verstehen.
Genau, ja, ich bin ja ein großer Freund des Begriffs Seele, weil er aus dem normalen Sprachgebrauch eigentlich verschwunden ist. Er wurde irgendwann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durch Psyche ersetzt. Das klingt irgendwie wissenschaftlicher. Ich finde, die Seele ist das Schönste, ist das Größte, das Unendlichste, was es gibt. Und der Mensch hat natürlich diese unendliche Seele. Und ich glaube, das ist auch seine Individualseele. Sie sagten gerade, die unbelebte Welt sei nicht beseelt. Die Pflanzen hätten schon Seele. Da würde ich zum Beispiel ein Fragezeichen machen, weil ich glaube, zur Seele gehört die Beweglichkeit. Das heißt, das Tier ist bereits beseelt, weil es sich eben fortbewegt. Die Pflanze wiederum ist sozusagen fest verankert in dieser unbelebten Welt, die ja dann in Wahrheit gar nicht unbelebt ist, aber die wir unbelebte Welt nennen. Und die Pflanze, würde ich sagen, die hat diese Seele noch nicht herausgebildet. Das Tier schon, und der Mensch, der hat eben eine Individualseele. Damit meine ich, das Tier hat eine Gruppenseele und der Mensch eine Individualseele, ein Ich. Also da verschmilzt sozusagen die menschliche Seele mit dem, was wir Geist nennen, was wir auch Denken etc. gerade definiert haben. Das kann natürlich das Tier nicht. Und das liegt in der Tatsache begründet, dass der Mensch eine unendliche Einzelseele hat. Das ist jetzt mal so von meiner Seelenwissenschaft. Ich bin kein Freund des Begriffes Psyche. Die Psyche hat im heutigen Sprachgebrauch immer ganz leicht die Konnotation von gesund und krank. Und die Seele hat es nicht. Die Seele ist ein ganz reiner Begriff, der auf das Göttliche des Menschen verweist, weswegen ich den Begriff Seele sehr gerne benutze.
Na gut, aber Sie benutzen es jetzt genau wofür? Weil ich meine, mein Verständnis von Philosophie ist, dass ja Seele ein Lebensprinzip ist und dass der Mensch eine geistige Seele hat im Vergleich zum Tier. aber solange sie eben leben, sind sie beseelt. Das, so verstehe ich das. Während Psyche, das sind die Emotionen, wir unterscheiden zwischen Noopsyche und Thymopsyche, also das heißt so geistige Psyche, also das Denken, das, was das Gehirn normalerweise macht, und die emotionale Psyche, also halt Emotionen, Depressionen, solche Sachen. Das ist natürlich sehr medizinisch.
Mhm.
Das meinen natürlich die Philosophen gar nicht, aber die Frage ist halt, wie sie dann Gemütsbewegungen beschreiben würden. Würden sie sagen, das gehört zum Seelenleben?
Ich würde es so sagen, die Seele, beim Menschen jetzt, beim Tier ist es nochmal anders. Ich würde auch nicht sagen, dass die Seele das Lebensprinzip ist. Weil das Lebensprinzip ist eigentlich, wie gesagt, die Pflanze lebt, hat aber keine Seele. Das heißt, es gibt noch etwas über das Lebensprinzip hinaus, und das ist eben die Seele. Die kommt sozusagen zu dem Lebensprinzip noch hinzu, und dann sind wir beim Tier. Und beim Menschen, der eine Reflexionsfähigkeit, der Selbsterkenntnis hat, also die Erkenntnismöglichkeit, da kommt ja der Geist dann rein, der benötigt diese Seele wie als Membran. Auf diese Seele ist, ich versuche das jetzt bildhaft zu schildern, ist die Membran, auf die alles draufstößt. Auf diese Seele stoßen übrigens auch die Gedanken. Der Geist ist nicht einfach so über den Wassern und braucht nichts, worauf er stößt, um zu sich selbst zu kommen. Und die Seele ist diese Membran, auf die Gedanken wie auch Gefühle stoßen. Und das ist das Faszinierende an der Seele, dass sie immer so ein wie unentwirrbares Knäuel aus Gefühlen und Gedanken ist. Und das ist für mich die Seele des Menschen. Und sie hat immer eine körperliche Komponente, weil natürlich auch die körperlichen Funktionen auf diese Membran treffen. Sei es Unwohlsein, was natürlich dann auch eine Emotion ist. Aber um nochmal zurück zum Anfang zu kommen, wo ich sagte, die Frauen haben einen weicheren Körper und können deswegen stecken so mehr in eins mit sich als die Männer. Ich weiß noch genau, wie ich einen Abend mit einer Dame im Auto saß. Ich war jung, also Ende 20. Und dann guckte sie aus dem Fenster und sah den Vollmond und sagte, oh, es ist Vollmond, dann bekomme ich meine Tage. Und ich fand den Satz ungeheuer faszinierend, weil ich in meinem ganzen Leben bis dahin, und ich mache es auch heute nicht, noch nie in die Welt geguckt habe und dann gespiegelt wurde, dass etwas mit meinem Körper passiert. Heute ist Vollmond, ich kriege meine Tage. Das ist der Unterschied. Die Frau denkt in einem Mittelpunkt, auf denen die Welt aber wie, ich will gar nicht sagen einstürmt, das klingt so negativ, aber dieser Mittelpunkt wird von der Welt mitgeprägt. Der Mann denkt von einem Mittelpunkt und prägt damit die Welt. Das sind zwei ganz verschiedene, ich sag mal, Seelenbewegungen, die aber körperlich sind. Und deswegen komme ich da drauf, weil der Körper, die ganze Körperlichkeit natürlich für die Entwicklung der Seele, die Individualseele, auch eine große Bedeutung hat. Also ich würde sagen, die Seele ist so da, wo sich Körper, was sie Psyche genannt haben, die Emotion und der Geist des Menschen treffen.
Ich finde das lustig, weil da sind wir wieder bei Aristoteles versus Plato, ne? Aristoteles sagt, ja.
Sagen Sie,
sagt, das was ist mehr als ein Lebensprinzip, das ist lustig. Ja.
Genau. Ja. Ja, 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 ja.
Aber bei Aristoteles und auch Thomas von Aquin haben auch Pflanzen eben eine Pflanzenseele, weil sie eben das Lebensprinzip ist. Und bei dem, also das sind natürlich jetzt verschiedene philosophische Schulen.
Genau.
Das Tolle ist eben, was den Menschen auch vom Tier unterscheidet. Und Sie würden sagen, das ist jetzt der Geist oder die geistige Seele oder.
Ich weiß gar nicht, welcher deutsche Denker, es war keiner von den ganz, ganz Bekannten, es war auch eher so ein Literat, der sagte, der Mensch ist das Tier mit Sprache. Und da hat man die gesamte, finde ich, Erklärung wie in einem Universum. Der Mensch ist das Tier mit Sprache. Das heißt, was ist die Sprache? Sie haben ja auch in Ihrem Buch der Sprache, ich will gar nicht sagen, ein ganzes Kapitel gewidmet, aber eine große Bedeutung.
Ist ganz wichtig, ganz wichtig.
Ja. Ganz genau. Die Sprache, da kommen wir natürlich jetzt in die Aktualitäten hinein. Ich bin nicht traurig, ich bin erschüttert, ich bin wirklich zornig auch, wie schlecht mit der Sprache umgegangen wird im Moment, als wäre sie etwas, was der Mensch machen kann, im Sinne von so aus dem Nichts werden dann neue Pronomen geschaffen, dann wird die Sprache verändert, aber von oben herab, nicht von unten. Die Sprache ist für mich der hörbare und sichtbare Ausfluss des Geistes. Weil die Sprache ist eine so reiche und so unterschiedliche Entität, ja, die auch jeden Menschen, jedes Volk, jeden Sprecher so extrem prägt. Also als Beispiel, der Mensch, und das ist natürlich, jetzt sind wir wieder bei der Seele, der Deutsche sagt zum Baum, Baum und betont damit den Raum, also das Weite, was oben ist. Das ist immer schon ein bisschen metaphysisch, das hat eben dieses Unendliche, den Raum, das Dunkle. Mhm. Der Engländer sagt Tree. Tree, das ist das I und betont damit den Stamm. Und der Franzose sagt Arbre. Und das ist das, wo die Verästelung, das sind die Äste, die er betont. Und in diesen drei Sprachen, einfach nur so als Bild, wachsen die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, die Amerikaner natürlich auch auf. Und dadurch nehmen sie die Welt ganz anders wahr. Die Sprache ist ein so, ja, ich würde fast sagen, ich will das jetzt aber nicht pathetisch, also ich will es nicht pathetisch ausdrücken, ist so etwas Mystisches, weil es ist unser Weltbild im Kompletten beeinflusst. Und dort sozusagen rumzufuhrwerken und zu meinen, man könnte die Sprache wie so ein beliebiges Werkzeug ein bisschen abschleifen, halte ich wirklich, ich sag mal, für ein Verbrechen am Geist, weil die Sprache so unendlich reich ist und gewachsen ist und eben von allen gesprochen wird und von allen, die sie sprechen, auch geprägt wird, dass dieses von oben herab die Sprache zu bestimmen, ich eine ganz fürchterliche, neue, meines Erachtens auch sozialistische Entwicklung finde.
Naja, das ist ein Angriff auf den Menschen, ganz klar auf den menschlichen Geist. Genau. Wie Orwell das ja schon sagt, nicht? Also man darf halt gewisse Dinge nicht mehr denken und deswegen soll man sie auch gar nicht sagen können.
Genau, genau.
Ja. Also es ist unglaublich, ja, ja, dass Orwell, der ja sehr nah den Kommunisten stand und sie dann später so kritisiert hat mit genau diesem Buch 1984, die Kommunisten gemeint hat, und das alles schon vorweggenommen hat, allein dieses Doppeldenk, das ist so unfassbar brillant, also es ist fast gruselig. Ich lese jetzt einmal im Jahr 1984, weil ich war erstaunt, nach vielen Jahren es wieder gelesen zu haben, und ich dachte mir, das gibt's nicht, der muss das heute geschrieben haben, das gibt's gar nicht anders.
Ja,
und jetzt
ja,
lese ich es regelmäßig wieder, um zu sagen, das ist ja unfassbar, der Mann ist, der war ein Prophet. Aber das ist ein Angriff auf den Menschen und auf den menschlichen Geist, das sehe ich genauso wie Sie.
Das Schöne ist, dass diese Angriffe, und das ist das Einzige, was mich beruhigt, die Wahrheit wird siegen. Damit meine ich, die Angriffe werden gefahren, aber sie werden verlieren, weil der Mensch ist viel reicher, als diese Angreifer es meinen. Weil es sind am Ende die, die meinen, die Sprache verändern zu können, darüber auch meinen, indem die Menschen bestimmte Sachen nicht mehr ausdrücken können, wird es sie nicht mehr geben für sie. Das ist natürlich völliger Quatsch. Für die Menschen gibt es es weiterhin, auch wenn sie dafür keine Sprache finden. Weil ich finde, die Kongruenz oder Identität zwischen Welt und Sprache, die halte ich für falsch. Weil die Welt und die Sprache sind nicht eins. Die Sprache ist ein Instrument des Menschen, aber die Welt ist eine ganz andere. Also das ist jetzt mal so nochmal so in das Philosophische hinein. Deswegen wird der Mensch, auch wenn er seine Sprache verliert, nie die Welt verlieren. Das heißt, diese Angreifer werden scheitern. Aber dass dieser Angriff, und jetzt kommt ja das Entscheidende von Orwell, seit inzwischen mehr als 100 Jahren gefahren werden. Diese Angriffe werden seit 100 Jahren gefahren und sie hören nicht auf. So als hätte die Menschheit sich in den letzten 100, 150 Jahren nicht weiterentwickelt und Erkenntnisse darüber erhalten, was es bedeutet, wenn diese Menschenverbrecher diese Angriffe fahren. Weil es ist auch so ein Problem oder so eine Eigenart, in der ich mich gerne bewege. Was ist das Zeitliche und was ist das Überzeitliche? Ich will gar nicht Ewige nennen.
Ja, ich würde gerne noch bei dem anderen Punkt reingrätschen, ja, weil aus neurowissenschaftlicher Sicht ist die Sprache ja, hat schon die Aufgabe, die Wirklichkeit zu beschreiben. Also eigentlich ist die Manipulation der Sprache ein Entfernen des Denkens von der Wirklichkeit. Und damit ist es einfach dem Menschen nicht gemäß. Das bedeutet, das kann auf Dauer, ich gebe Ihnen recht, das kann auf Dauer nicht funktionieren, weil der Mensch immer Dinge sieht, die evident sind.
Genau.
Zum Beispiel, wenn Männer Frauen verprügeln, ist das nicht in Ordnung, selbst wenn der Mann sagt, ich bin eine Frau, nicht? Das ist nicht in Ordnung. Da kann man kurz mal ruhig sein, sozusagen fassungslos, aber am Ende sagt man, nee, das geht nicht. Und ich merke, gerade bei diesen Mann-Frau-Themen beim Frauenboxen gibt's ja schon einen Rückzug der Woken, ja, weil es einfach nicht funktioniert. Weil zu viele Leute sagen, halt, der Kaiser ist nackt. Aber ich finde das spannend, das, was Sie sagen, dass der Angriff auf die Sprache natürlich ein Angriff auf das Denken ist. Und ich möchte eben hinzufügen, dieser Angriff möchte den Menschen von der Realität wegbringen, weil das Woke-Denken im Grunde ist ja völlig weltfremd. Nicht, das ist ja entfremdet der Wirklichkeit, nicht? Das ist ja in einem Elfenbeinturm gebaut, am grünen Tisch entworfen und hat ja mit dem Leben nichts zu tun. Und genauso ist diese Sprache, nicht? Ich meine, wer spricht denn so gestört mit Ihnen und ich weiß nicht was alles und Doppelpunkt innerhalb vom Wort? Ich meine, das ist ja, Politiker haben sich das irgendwie angewöhnt. Aber auf der Straße spricht das ja niemand. Es ist ja beeindruckend, wie überwältigend die Ablehnung der Gendersprache ist, noch immer in der allgemeinen Bevölkerung, nachdem die uns 10 Jahre lang manipuliert und indoktriniert haben. Es geht einfach nicht, es funktioniert einfach nicht.
Sie haben gerade Thomas von Aquin erwähnt. Es ist diese Zeit der Scholastik und da gab es schon einen alten Kampf, den zwischen den Nominalisten und den Realisten. Die Nominalisten waren die sagten, die Sprache sei nicht real und die Realisten sagten, die Sprache ist Geist. Mhm. Und in diesem Kampf stehen wir immer noch, 600 Jahre später. Das ist das Faszinierende. Also deswegen meine ich, was ist daran ewig und überzeitlich und was ist aktuell? Wir gucken auf die Uhr und sehen, die Zeit ist vorbei, Herr Bonelli. Wir müssen das nächste Mal weitersprechen.
Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss, Baba.